Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn.
Erneuerbare Energien, Digitalisierung, Robotik, Raumfahrt, Gesundheit, das sind alles Themen, die viele Anleger rund um den Globus begeistern und wo langfristig viele Menschen auch große Chancen sehen. Doch wie kann man als Privatanleger diese Chancen auch nützen und das möglichst unkompliziert? Eine Möglichkeit bieten spezielle Themen-ETFs, die gerade in jüngster Zeit sehr, sehr viel Geld angezogen haben. Doch was steckt hinter diesen Themen-ETFs und worauf muss man als Privatanleger dabei achten? Diese spannenden Fragen möchten wir uns im Rahmen dieser Ausgabe des Gewinn-Podcasts nähern. Mein Name ist Martin Meyer, ich bin stellvertretender Chefredakteur des Gewinn und ich darf hier bei mir im Gewinnstudio einen Experten auf diesem Gebiet recht herzlich begrüßen. Und zwar ist es Philipp von Königsmark von LGIM. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
LGIM ist die Investmentsparte von Legal & General Group, eines traditionsreichen britischen Unternehmens, das im FTSE 100 Aktienindex enthalten ist. Gut, vielleicht gehen wir gleich auch auf einzelne Themen ein. Ich hatte schon eingangs ein paar erwähnt. Welche sind dann aus Sicht von LGIM jetzt sehr interessante, die mit ETFs abgedeckt werden können?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, die ich beantworten muss. Das hängt auch immer sehr stark vom Anlageziel eines Anlegers ab. Insofern die Frage ganz pauschal zu beantworten, ist nicht ganz einfach. Wenn ich als Anleger einen eher kurzfristigen Anlagehorizont habe, dann würde ich eher in Themen investieren, die schon etablierter sind. Wenn ich einen eher langfristigen Anlagehorizont habe, kann ich natürlich auch noch in Themen investieren, die sich erst ganz am Anfang der Entwicklung befinden. Um mal konkret Beispiele zu liefern, also ein Thema, was schon etablierter ist, würde ich Cybersecurity erwähnen. Da haben wir in unserem Fall, es gibt auch andere Lösungen am Markt, wir waren die ersten seinerzeit vor 6 Jahren, die da einen ETF rausgebracht haben. Das ist ein Thema, was schon länger existiert und somit habe ich vielleicht nicht ganz so stark die Schwankungen, die ich bei einem Thema habe, was ganz neu ist, und das wäre beispielsweise Wasserstoff. Wasserstoff, da waren wir im Februar dieses Jahres der Erste, der einen Wasserstoff-ETF an den Markt gebracht hat. Aber wir sind ganz, ganz, ganz früh in der Entwicklung des Wasserstoffmarktes. Und einige wissen sicherlich, dass heute Wasserstoff wird seit Jahrzehnten eingesetzt, gerade in der Industrie. Aber der Wasserstoff wird zu 99% ist der grau. Das heißt, er wird aus fossilen Energien, also ganz konkret Methan, erzeugt. Und ich investiere in ein Wasserstoffthema heute, indem ich letztendlich diesen Wandel, der sich dort vollzieht, vom grauen Wasserstoff in den grünen Wasserstoff begleite. Und dieser Wandel, der ist nicht geradlinig. Ja, der wird schwanken, wir haben das im letzten Jahr gesehen, die Wasserstofftitel sind durch die Decke gegangen. In diesem Jahr sind sie eher wieder zurückgekommen. Also insofern, um Ihre Frage zu beantworten, es hängt sehr davon ab, wie das Anlageziel des Anlegers ist, ob ich sehr eher etablierte Themen nehme oder in Themen noch, die noch ganz jung sind, einsteige. Etwas allgemeiner gesprochen würde ich sagen, dass alle Themen, die dazu beitragen, dass wir netto unser Ziel der Netto-Neuemissionen verfolgen können, dass die vielleicht etwas attraktiver sind, weil gerade große Programme von den Regierungen freigegeben werden, große Budgets, um die Unternehmen zu motivieren, neue innovative Lösungen in diesem Bereich zu entwickeln. Und diese großen Gelder, die freigegeben werden, die fließen dann konkret diesen Unternehmen zu, die in diesen Themenbereichen tätig sind. Um es konkret zu fassen, Clean Energy ist ein Themenbereich, das heißt erneuerbare Energien würde hier abgedeckt. Wasserstoff hatte ich schon erwähnt, das ist Speicherung und Verwendung der Energien. Und dann gibt es in unserem Hause noch eine dritte Komponente, das ist Batterietechnologie. Das ist eben auch eine Speicherung von Energie und auch Verwendung von Energie, gerade bei elektrischen Fahrzeugen, die in diesem Dreiklang von Energiegewinnung und Speicherung, Verwendung eben eine große Rolle spielen.
Gut, gehen wir vielleicht noch auf das Thema Cybersecurity näher ein. Welche Unternehmen darf man sich da vorstellen, dass da enthalten sind?
Also da sind sehr unbekannte Unternehmen enthalten. Mir fällt spontan Scala heißen die ein. Die nutzen wir interessanterweise als Unternehmen auch selbst. Das ist ein Softwareanbieter, der sicherstellt, dass man nicht auf Webseiten geht, die vielleicht gefährlich sein können und dergleichen mehr. Wir haben dort ein Portfolio inzwischen von 57 Titeln in dem Bereich Cybersecurity und investieren in zwei große Teilbereiche. Das sind einmal die Solution Provider. Da kann man sich im Wesentlichen das Berater vorstellen. Also große Beratungsunternehmen, die Unternehmen beraten, wie sie sich im Hinblick auf Cybersecurity aufstellen müssen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Anwendungsbereiche, also Unternehmen, die wirklich Lösungen im Bereich Cybersecurity, sei es Software oder Hardware, anbieten. Diese zwei großen Subsegmente decken wir ab. Die sind fast gleichgewichtig. Ich glaube, 60% ist im Bereich der Solution Provider, 40% im Bereich der Service Provider. Und da investieren wir eben mit einem Gleichgewichtungsansatz in diese Unternehmen. Wir machen einmal im Quartal ein Rebalancing, das heißt eine Wiederanpassung der Gleichgewichtung, sodass immer auch sichergestellt ist, dass die Titel, in die wir investiert sind, dass die relativ gleichgewichtet bleiben. Denn innerhalb eines Quartals können sich die Titel auch sehr unterschiedlich entwickeln. Wir nehmen damit Gewinne mit der Unternehmen, die sich positiv entwickelt haben, und gleichen die Gewichtung aus von Titeln, die eben eine negative Entwicklung in diesem Quartal gehabt haben.
Was sind denn die Vorteile von so einer Gleichgewichtung im Vergleich zu einer Gewichtung, die sich an der Größe des Unternehmens orientiert?
Sehr gute Frage. Stellen Sie sich bitte vor, dass die Unternehmen, in die wir investieren, überwiegend kleine und mittelgroße Unternehmen sind. Das heißt, wir befinden uns, wenn man einen Lebenszyklus eines Unternehmens betrachtet, erst am Anfang der Entwicklung. Diese Entwicklung, also ein kleines Unternehmen, nimmt anschließend eine relativ steile Entwicklung vor auf der Umsatz- und Gewinnseite. Und dann kommt eine Konsolidierungsphase. Dann bin ich im Bereich der mittelgroßen Unternehmen. Und dann gibt es irgendwann später, das wird bei Cybersecurity noch Jahrzehnte dauern, gibt es eine Sättigungsphase. Da bin ich dann eher im Bereich der Large-Cap-Unternehmen, also der Großunternehmen. Und ich weiß heute noch nicht bei den kleinen Unternehmen, wer der Gewinner der Zukunft sein wird. Und da ich wirklich über unseren Ansatz Unternehmen rausfiltere, die eine wesentliche Rolle im Bereich, also in diesem Beispiel Cybersecurity, spielen, ist es wichtiger, die relevanten Unternehmen abzudecken, als eine Wette vorzunehmen und zu sagen, dieses eine konkrete Unternehmen wird der Gewinner der Zukunft sein. Das wissen wir einfach noch nicht. Da werden Unternehmenskäufe finden statt auf dem Weg zum Large Cap. Und insofern wissen wir gar nicht, wer die Google oder wer Facebook oder Amazon von der Zukunft sein wird, ja, um ein Beispiel zu bringen.
Sie hatten den Bereich Wasserstoff erwähnt. Jetzt ist das ein Thema, das der eine oder andere Anleger, der schon länger mit am Markt ist, schon einmal gesehen hat. In den späten 90er Jahren war das auch schon mal ein Trendthema am Aktienmarkt, damals noch nicht über ETFs abgedeckt, sondern über aktive Manager. Und dieses Thema endete in einem Desaster aus Sicht der Anleger. Viele dieser Unternehmen sind an der Börse abgestürzt. Ist es nicht so, dass diese Themen generell immer kommen und gehen, oder gibt es da auch eine langfristig interessante Perspektive daran?
Es hängt davon ab, welches Thema man sich herauspickt. Zum Thema Wasserstoff oder zu Ihrer Frage ganz konkret. Damals waren die Titel sehr stark getrieben, weil man glaubte, man könnte einen Wasserstoffantrieb gerade auch für Automobil und dergleichen durchsetzen. Und das stellte sich als nicht umsetzbar heraus. Das Thema Wasserstoff würde ich aber nicht als Trend betrachten. Ganz klar, da würde ich ganz klar sagen, das ist auf keinen Fall ein Trend, sondern das ist ein langfristiges Thema. Also wir unterscheiden Trend in der Form, dass wir sagen, das ist eine kurzfristige Entwicklung, also die ist zeitlich begrenzt, wohingegen ein Thema, das langfristige Potenzial hat, ein Subsektor einer Branche zu werden. Ich greife jetzt vielleicht an der Stelle einfach mal heraus die Halbleiterindustrie. 1960 wurde der erste Transistor gebaut und heute ist das ein Subsektor im Bereich IT. Ja, also in der Sektorklassifikation IT, und dann ist es ein Subsektor darunter. Das heißt, die Themen, die wir rausgreifen, die haben dieses Potenzial, zukünftig so groß zu werden. Und das würde ich dem Bereich Wasserstoff zuschreiben. Ich sage Ihnen auch warum. Der Bereich Automobilantrieb, den sehen wir als eine wichtige Komponente im Bereich Wasserstoff, aber nicht die entscheidende. Die entscheidende Komponente ist die Industrie, die industrielle Anwendung von Energie durch Wasserstoff. Und da können Sie keine Batterie verwenden. Die Batterien haben aus unserer Sicht spielen eine große Rolle im Bereich der PKWs oder Zweiräder, also Roller und dergleichen. Aber wenn es um Nutzfahrzeuge geht, wird der Wasserstoffantrieb sich durchsetzen. Und noch wichtiger im Bereich Wasserstoff sind die industriellen Anwendungen. Und da ist es so, da ist ja eine Gruppe der Abnehmer bereits vorhanden, weil, um Ihnen ein Beispiel zu geben, wenn ich Wasserstoff grau erzeuge, eine Tonne Wasserstoff, dann blase ich 10 Tonnen CO2 in die Welt. Das heißt, wenn ich hier umstelle auf grünen Wasserstoff, habe ich auf einmal einen Riesensprung in der Reduzierung der CO2-Emissionen. Das ist diese innovative Entwicklung durch grünen Wasserstoff auf der einen Seite. Und gleichzeitig haben die Wasserstoffunternehmen ja bereits die Abnehmer. Ja, das ist die Landwirtschaft, also in der industriellen Anwendung. Das sind Stahlkraftwerke, das sind im Bereich der Glaserzeugung und dergleichen mehr, Zementindustrie. Also die verwenden heute schon Wasserstoff. Das heißt, ich muss das nur auf grün umstellen und habe einen Rieseneffekt, was die Entwicklung betrifft der CO2-Emissionen, also Reduzierung von CO2-Emissionen. Insofern, lange Antwort auf Ihre Frage, Wasserstoff wird kein Trend sein, sondern ein langfristiges Thema. Und wir versuchen, die Themen so zu identifizieren, dass sie eben diese Langfristigkeit haben. Und das wäre auch eine Empfehlung an Anleger, einfach zu schauen, ist das ein Thema, was zeitlich begrenzt ist, in das ich möglicherweise investieren will, oder hat es das Potenzial, wirklich richtig langfristig stark zu wachsen?
Im Bereich Wasserstoff ist ja die Wertschöpfungskette eine sehr lange mit sehr interessanten Bereichen. Worauf konzentriert sich der ETF aus Ihrem Unternehmen?
Wir versuchen, die sogenannte Wasserstoffökonomie abzudecken. Das heißt, nicht nur in die puren Wasserstoffproduzenten oder Brennstoffzellenhersteller zu investieren, sondern breiter. Wir haben 5 Subkategorien identifiziert und stellen eben sicher, dass in jeder Kategorie genügend Unternehmen vorhanden sind. Weil, und jetzt komme ich nochmal zurück, warum möchte ein Anleger in ein Themenfeld investieren? Weil er möchte von dem Wachstum des Themas profitieren. Und das Wachstum im Bereich Wasserstoff ist eben nicht nur reduziert auf die reinen Wasserstoffproduzenten, sondern es ist breiter gefasst. Das sind Membranhersteller beispielsweise, um die Elektrolyse vornehmen zu können. Das sind teilweise sehr spezifische Unternehmensbereiche, aber wir sind in der Lage, über unseren Research-Partner, den wir hier haben, Global Data heißen die, die haben zig Analysten, die sich in diesem Segment sehr gut auskennen und die können uns sagen, was sind Unternehmensbereiche, die eben von der Entwicklung des Wasserstoffs profitieren. Und die haben wir alle zusammengefasst. Im Verhältnis zu anderen Lösungen, die im Markt existieren, also zum Beispiel auf der Zertifikate-Seite, da habe ich vielleicht ein Zertifikat, was in 12 Wasserstofftitel investiert, aber die sind sehr eng definiert. Und es ist immer einfach die Frage, was ich als Anleger möchte. Ja, ob ich ganz spitz, mich extrem spitz positionieren will. Das ist fast so, als wenn ich einzelne Aktien selbst auswähle. Oder ob ich von diesem gesamten Wachstum des im konkreten Beispiel Wasserstoffmarkts profitieren möchte. Ist ein bisschen die Frage, wie man da vorgehen möchte. Wir haben das so gefasst, dass wir versuchen, alle Unternehmen abzugreifen, die von dieser spezifischen Entwicklung im Wasserstoffsegment profitieren.
Was war das erste Thema, das Sie aufgegriffen haben, um darauf einen ETF zu basieren?
Das war vor 7 Jahren das Thema Robotics und Automation. Und da arbeiten wir mit einem Experten, einem globalen Experten zusammen, die heißen Robo Global, das ist eine US-Gesellschaft, die eben auch den Index herstellen und die Gründer, die die Firma gegründet haben, investieren eben alle in den Index. Die kommen aus diesem Umfeld von Robotics-Unternehmen, haben ihre Firmen verkauft und haben sich gesagt, ich will weiter in dem Segment investiert bleiben, aber es gab nichts am Markt, wie man das konnte und dann haben die selbst ihren Index kreiert. Und der hat eben jetzt 7 Jahre Historie, inzwischen über 1 Milliarde an Bestand. Also es hat sich sehr gut entwickelt. Aber auch hier ist es so, dass wir im engsten Sinne in die Unternehmen investieren, die im Bereich Robotics Automation tätig sind und nicht zu sehr in die Anwender von Robotiklösungen. Also wir versuchen immer, uns auf die Unternehmen zu fokussieren, die auch wirklich das Know-how haben, was dann von zig anderen Firmen gekauft wird. Aber ich investiere nicht in die zig anderen Firmen, die es kaufen, sondern eher in diejenigen, die die Technologie und die Patente entwickelt haben und halten. Ja, das ist eine etwas andere Vorgehensweise, weil egal, was am Markt passiert, um ein Beispiel rauszugreifen, in China gibt es 300 Hersteller von elektrischen Automobilen. Die kaufen aber bei 25 Batterieherstellern alle ein, ja. Und von den 25 Batterieherstellern haben 5 einen Marktanteil von 90%. Und wir versuchen dann, also im Bild zu bleiben, eher uns aus den 5 die relevantesten rauszupicken und nicht in eine der 300 Automobilhersteller zu investieren. Weil ein Chassis kann jeder bauen. Ja? Aber die kritische Komponente beim elektrischen Auto ist die Batterie. Und deswegen investiere ich eher in diese Batteriehersteller. Die haben eine andere Preissetzungsmacht, die wachsen stärker. Es gibt wahrscheinlich demnächst 500 elektrische Automobilhersteller, Aber dieses Wachstum dieser Automobilhersteller wird gebündelt in diesen 5 oder auch von den 5 vielleicht nur 3 Batterieherstellern. Und dann will ich eher im Wachstum teilhaben dieser 3 Batteriehersteller.
Wie gehen Sie dann mit einem Unternehmen wie Tesla um, das sowohl Autos herstellt als auch die Batterien? Ist das Unternehmen in diesem Index enthalten?
Das ist tatsächlich enthalten, aber nur deswegen, weil es eine eigene Batterieproduktion hat, also eigene Batterietechnologie und Produktion hat. Obgleich wir wissen, Tesla kauft Batterien auch fremd zu, aber sie produzieren auch selbst. Bei uns finden Sie nur Automobilhersteller im Portfolio, die eine eigene Batterietechnologie haben.
Was ist das jüngste Thema, das Sie aufgegriffen haben?
Das war Digital Payments. Das haben wir im Mai dieses Jahres an den Markt gebracht. Und da investiert man in den digitalen Zahlungsverkehr. Das ist ein Trend, den wir hier vielleicht in Europa noch gar nicht so stark sehen. Oder vielleicht ist es hier ein leichter Trend nur, aber es ist ein sehr langfristiges Wachstumsthema. In Asien werden 75% der Transaktionen werden wirklich digital durchgeführt. Und das zeigt so ein bisschen auf, in welche Richtung wir uns entwickeln werden. Und wir investieren eben in Unternehmen, die innerhalb der Wertschöpfungskette des digitalen Zahlungsverkehrs eine große Rolle spielen.
Gibt es auch einen ETF von LGIM, mit dem man in Kryptoassets investieren kann? Und wenn nein, warum nicht?
Gibt es nicht. Gibt es nicht, weil es gibt aus unserer Sicht zu wenig reine Kryptofirmen. Wir brauchen, das ist jetzt keine Zahl, an der Sie mich festnageln sollten, aber wir brauchen ganz grob, das hängt auch vom Thema ein bisschen ab, 100 Unternehmen, die börsennotiert sind am Markt, um überhaupt uns mit der Frage zu beschäftigen, wollen wir darauf ein Produkt auflegen? Weil durch unseren spezifischen Ansatz wird diese Anzahl nochmal deutlich reduziert. Des Weiteren haben wir einen Liquiditätsfilter auch noch eingebaut. Da fliegen auch nochmal diese ganzen Microcaps, also die ganz, ganz kleinen Unternehmen fallen raus. Wir investieren nur in Unternehmen, die mindestens eine Marktkapitalisierung von 200 Millionen US-Dollar haben und auch eine gewisse tägliche Liquidität mitbringen, weil der ETF im Verhältnis zum aktiv gemanagten Fonds, den kann ich ja sekündlich handeln. Und insofern muss die Liquidität auch wirklich vorhanden sein. Und somit dampft sich so ein Universum von ganz grob plus minus 100 Titel dann in der Regel auf 30 Titel ein. Und wenn ich nicht genügend Titel in einem Themenfeld am Markt habe, dann macht es auch keinen Sinn, da eine Produktlösung drauf auszulegen.
Sie haben erwähnt, dass ETFs sich quasi sekündlich handeln lassen, weil sie an der Börse notieren. Gleichzeitig kann man damit auch sehr fokussierte Themen abdecken. Ist das aus Sicht eines Privatanlegers überhaupt etwas, das er anstreben sollte, im Sinne von langfristig investiert bleiben, breit streuen? Welche Rolle können hier Themen-ETFs spielen in einer gut diversifizierten langfristigen Geldanlage?
Also die Besonderheit, dass ich den ETF sekündlich handeln kann, spielt nicht so eine große Rolle bei einem langfristigen Anlagehorizont. Also das ist, glaube ich, keine besonders relevante Komponente oder besonderer Bestandteil eines ETFs, der für mich als langfristigen Anleger eine Rolle spielt. Ich glaube, als langfristiger Anleger müsste ich mir eher die Frage stellen, was ist überhaupt ein Thema, was mich interessiert? Und dann überlegen, wähle ich einen aktiv gemanagten Fonds oder eben einen Themen-ETF? Und sollte man sich mit der Frage Themen-ETF auseinandersetzen, dann würde ich empfehlen, wirklich genau zu gucken, welcher Index steht dahinter. Weil man sieht gerne am Markt, es gibt ein Thema X, ja, und da gibt es 5 Produktlösungen und viele denken dann, ja, die machen ja alle das Gleiche, die replizieren alle den gleichen Index und weit gefehlt. Es ist wichtig zu schauen, was steht wirklich dahinter, welcher Index steht dahinter, der entsprechend repliziert wird und vor allen Dingen, wie setzt sich dieser Index zusammen. Also so würde ich als Anleger meine Überlegung vornehmen und dann überlegen, eher aktiv, eher passiv, ja. Und wenn passiv, dann schauen, wie gehe ich da vor. Die gleiche Frage müsste ich mir aber auch stellen beim aktiv gemanagten Fonds. Was ist da für ein Fondsmanager hinter? Welche Erfahrung hat er? Welche Performance-Entwicklung konnte er in der Vergangenheit aufzeigen? Wie ist sein Prozess? Also man muss letztendlich ein bisschen tiefer bohren, als nur an der Oberfläche zu bleiben und zu überlegen, ist das ein Thema, was mich interessiert? Da gehe ich rein. Ja, also da würde ich empfehlen, einfach einen Schritt weiter noch zu gehen.
Welche Rolle sollten ETFs aus Ihrer Sicht in einem breit diversifizierten Portfolio spielen?
Wenn Sie mich jetzt bitten würden, die Frage ganz pauschal zu beantworten, dann würde ich sagen, sie spielen vielleicht eine Rolle in einer Größenordnung von 5-15%. Das ist so meine Erfahrung, was eben größere Vermögensverwalter in ihrem Portfolio haben. Und dann müsste ich einfach überlegen, ist es ein sehr spitz positioniertes Thema, was ich eher dann ein bisschen geringer gewichten würde, oder ist es sehr breit aufgestellt und schon etablierter, dann kann ich das etwas stärker gewichten. Aus meiner Sicht für einen Langfristinvestor ist so ein Themenansatz ein sehr guter Wachstumsbaustein, den ich einem Portfolio hinzufügen kann. Aber es ist natürlich kein Kerninvestment.
Sie hatten eingangs erwähnt, dass ETFs einerseits physisch einen Markt abbilden können, andererseits synthetisch. Spielt das aus Sicht eines Privatanlegers eine Rolle, welche Strategie ein ETF gewählt hat?
Meine Erfahrung ist die folgende, dass die Anleger physisch replizierende favorisieren, weil ich dort wirklich in die Aktien investiere. Theoretisch kann man sich Worst-Case-Szenarien überlegen, unter denen eben ich Probleme bekommen könnte bei einem synthetisch replizierten Index. Also die Replizierung auch im synthetischen Bereich ist inzwischen auch so fortgeschritten, dass mir eigentlich auch in dem Bereich nichts passieren sollte. Aber wenn man es ganz pur haben möchte, würde ich empfehlen, physisch replizierte ETFs zu favorisieren, weil ich dort wirklich die Aktien der einzelnen Unternehmen im Hintergrund habe. Das heißt, der Indexanbieter bzw. ETF-Anbieter investiert wirklich in die einzelnen Titel.
Philipp von Königsmark, herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Gewinn-Podcast-Studio gekommen sind und unsere Fragen beantwortet haben. Herzlichen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Mehr über das Thema ETF finden Sie in der aktuellen Ausgabe des Gewinn. In der Titelgeschichte beschreiben wir, wie man mit ETFs als Privatanleger schrittweise und einfach ein Vermögen aufbauen kann. Diese Ausgabe ist noch bis Ende Jänner zum Kauf erhältlich. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Start ins Jahr 2022 und bleiben Sie gesund. Dankeschön.
Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.